Das ist schön, wenn wir auch uns hier begegnen, aber das Wichtigste in unserem Gottesdienst ist doch, dass Sie alle heute dem lebendigen Gott begegnen und seiner Liebe. Wie teuer ist deine Güte, o Herr, dass sterbliche Menschenkinder im Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Wir wollen miteinander ein Danklied singen. Lobe den Herrn, o meine Seele. 198 von diesem Lied, die Verse 1 und 3 und dann 4 und den Vers 4a, der nur in unserem württembergischen Gesangbuch steht. 1, 3, 4 und 4a vom Lied 198. Wir wollen beten. Du treuer, barmherziger Herr, wir können nur staunen über deine große Güte, dass du dein Wort, auch deiner erbarmenden Liebe, immer wieder pünktlich einlöst. Wir haben deine Güte und Liebe auch in den zurückliegenden Tagen überwältigend erfahren. Und wir wollen dir danken für den Frieden, für all das Gute, das du uns täglich schenkst, dass wir satt sind an diesem Morgen, dass du uns auch wieder die Kraft für diesen Tag schenkst. Aber am größten ist doch deine Liebe, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, dass du uns mit deiner Gegenwart erfüllen willst, dass du ganz neu die Hand auf uns legst und uns deine Vergebung zusprichst. Und da wollen wir vor dir alles ausbreiten und vor dir bekennen, was nicht recht ist. Und ich bitte, Herr, mach uns frei von der alten Schuld, mach uns los von allem, was uns anklagt. Und wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bedrängt. Wir beten in der Stille. Wir loben dich, unseren Herrn, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. An diesem 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, so werden ja die Sonntage in der kirchlichen Sitte gezählt, da erinnert man sich durch die Jahrhunderte hindurch an das Schicksal der Juden, an Israel. Und das hat ja für uns eine ganz besondere Bedeutung, nachdem vor unseren Augen sie etwas erfüllt hat, was unsere vorhergehenden Generationen nicht ahnen konnten, außer aus dem prophetischen Wort. Da konnten sie es lesen, wie Gott alles einlöst, was er gesprochen hat, wie er sein Volk zurückführt von den Enden der Erde. Und wir stehen mittendrin in dem, wo sich die Heilsgeschichte Gottes mit dem Ablauf unserer Weltgeschichte berührt. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 11, wo Paulus 3 Kapitel über das Schicksal des jüdischen Volkes geschrieben hat. Römer 11, die Verse 25 bis 32. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Als hier diese Kirche 1951 eingeweiht wurde, hat der damalige Prälat Hartenstein einen Vortrag gehalten über die Weltmission und hat dort gesagt, ganz klar, die Sammlung Israels ist ein Zeichen, dass die letzte Wegstrecke der Weltmission begonnen hat. Die letzten Völker sind jetzt auf dem Weg, erreicht zu werden. Es waren damals nach seiner Zählung 3 Völker. Wir zählen ein bisschen anders, weil wir noch mehr kennen. Aber das ist, bis die Heiden das Wort Gottes überall gehört haben. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit aus Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt die Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Ich würde mit Ihnen jetzt gern ein Lied singen, das von einem berühmten Hofjuristen am Stuttgarter Hof des Herzogs im Alten Schloss stammt, von Johann Jakob Moser. Er war der damalige große europäische Staatsrechtler, der nach Württemberg kam, um den Landständen beizustehen gegen den despotischen Karl Eugen, vor dem dann später auch der Schiller geflohen ist. Johann Jakob Moser hat sich kräftig widersetzt, dass Soldaten ausgehoben werden als Bündnispartner der Franzosen im Siebenjährigen Krieg und dann gegen die großen Steuerpläne. Und das hat er bezahlt mit einer fünfjährigen Festungshaft auf dem Hohenwil, in dem ihm sogar Bleistift, Papier, alles vorenthalten wurde. In dieser Zeit sind seine geistlichen Lieder entstanden. Seine Frau starb, er hat nicht mal Heimaturlaub bekommen. Er steht in Württemberg als einer dieser unbeugsamen Pietisten, Glaubensleute, die für ihren Herrn eintreten. Ein Mann der Güte und der Herzlichkeit, wie später der Herzog auch noch feststellen musste. Und wir singen dieses schöne Lied der Gemeinschaft der Gläubigen 468. Die Verse 1 bis 4, 468. Gucken Sie mal in der Bibliothek Ihrer Oma, da steht bestimmt eine Biografie von Johann Jakob Moser. Und lesen Sie wieder drin, das ist faszinierend, was das für ein großer Mann war. Ein Mann von einem europäischen Weitblick, wie ihn damals niemand am Hof des Herzogs hatte. Und ein Mann, der nur das Reich Gottes ausbreiten wollte. Jetzt lesen wir aus dem gleichen Abschnitt vom Römerbrief, Kapitel 9 bis 11. Wir lesen jetzt von Kapitel 9, am Anfang, als Paulus auf dieses Thema des Volkes Israel, also die Juden, zu sprechen kommt, lesen wir einige Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind, nach dem Fleisch die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Und jetzt lesen wir weiter bei Kapitel 10, die Verse 1 bis 4. Ist ja immer schade, wenn man überschlägt, das sollte man nicht tun, aber so ist nun der Abschnitt heute eingeteilt. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Sie, dass Sie gerettet werden. Denn ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Früher hieß es im Unverstand. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Auch heute sind unter uns manche, die Schmerz empfinden, die traurig und belastet sind. Ich weiß, dass es einem oft schwer wird, darüber mit anderen zu reden. Man weiß ja nicht, ob der andere überhaupt mitfühlen kann. Es ist ein ganz großes Vertrauen, wenn sie jemand teilhaben lässt in seinem Schmerz. Ich finde das großartig, dass Paulus über seinen Schmerz redet, dass er davon spricht, ganz offen vor uns. Und ich möchte Ihnen Mut machen. Wenn wir immer wieder versuchen, auch aufeinander zuzugehen, dann soll Ihnen das ja helfen, das auszusprechen, was Sie heute bedrückt, Ihre Lasten loszuwerden. Und wenn ein anderer nur still das anhört und mitträgt, ist das schon sehr viel. Das hilft. Aus der Hoffnungslosigkeit heraus, aus der Schwermut, aus der Verzweiflung. Also eine Bitte, reden Sie heute, jetzt, auf dem Nachhauseweg, reden Sie mit anderen. Gucken Sie, da sind Leute da, die für Sie sorgen und mittragen wollen. Aber jetzt interessiert es uns, welchen Schmerz hat Paulus? Ja, wir wissen das ja aus den Erzählungen des Neuen Testaments. Er hat sehr viel durchgemacht. Er hat Raubüberfälle erlebt. Er war sehr krank. Er wurde von Despoten, von Diktatoren gescheucht und gejagt. Er wurde in Prozessen ungerecht behandelt. Er hat erlebt, wie seine Gemeinden ihm Unrecht getan haben. Ist das ein Schmerz? Ach, wissen Sie, über das war Paulus weit erhaben. Vielleicht kennen Sie den Paulus noch gar nicht richtig, was das für ein Mann war. Nein, gehen Sie rüber in die Übertragung. Drüben hat schönen Sitzplatz. Gehen Sie rüber. Herr Polzin, schicken Sie sie rüber in die Übertragung. Lohnt nicht. Schicken Sie doch rüber. Drüben hat Sitzplätze, bis wir jetzt anfangen, wieder da rumrücken. Ja, das ist besser. Also der Paulus war weit erhaben, über all das andere, was sonst einen bewegen mag. Wissen Sie, ich weiß, wie das ist, wenn man Ärger hat mit der Steuererklärung oder wenn man sagt, mein Geld kann ich so schlecht anlegen. Aber das sind Sorgen, die andere vielleicht haben wollten. Weil sie sagen, das sind noch gar nicht die Dinge. Paulus war weit erhaben über all diese irdischen Sorgen, selbst über die Schmerzen, die man ihnen zufügte. Er war ein fröhlicher Mensch. Er redet sogar immer davon, ach, wie oft hat er das denn gesagt, dass er sich freuen kann. Im Philipperbrief ist alles voll davon, ich freue mich in dem Herrn. Da war er selbst in den tiefsten Stunden, selbst in der ungerechten Haft, erhoben und fröhlich. Also die persönlichen Dinge haben ihm gar keinen Schmerzen zugefügt. Oder er kann dann im Kapitel genau jetzt vor unserem Abschnitt, genau in den anschließenden Versen, kann er sagen, wenn Gott für uns ist, dann gibt es überhaupt nichts mehr, was uns noch Not bereiten kann. Keine Angst mehr, keine Bedrückung, kein Leiden, kein Schmerz. Sie müssen die Verse noch mal lesen, wie er das so triumphierend hinausruft. Wenn ich in der Liebe Gottes eingehüllt bin, dann ist alles gut, dann ist alles wunderbar.
Trotzdem spricht er hier von einem Schmerzen, wie wenn es ein Widerspruch wäre. Ein Schmerz, der ihn plagt. Darüber möchte ich zuerst reden. Es ist doch Schmerz, wenn Menschen die Gnade Gottes nicht ergreifen. Wenn Menschen Jesus wegstoßen vor ihren Augen. Das war ein Schmerz. Das ist der einzige Schmerz, mit dem man einfach nicht fertig wird. Manche von Ihnen, die tragen ja auch seit langem diese Not mit und wir haben ja hin und her auch immer wieder darüber geredet, wie das ist. Wenn man Sorge trägt für die Eltern und sagt, ich habe Eltern und ich weiß, die glauben nicht an Jesus Christus. Die stoßen das alles weit von sich weg. Die wollen ihr Leben allein bewältigen. Man hat Verwandte, man hat vielleicht einen Ehemann, man hat Kinder. Und man weiß ganz genau, die wollen das nicht nehmen. Ach, wissen Sie, die Sorge jetzt um die Angehörigen, ob sie wieder heil aus dem Urlaub zurückkommen, die ist auch sicher berechtigt. Da dürfen wir sie dem Schutz Gottes anbefehlen. Aber wenn wir wissen, das sind Menschen, die leben ohne Gott, ohne Christus. Das war der Schmerz des Paulus. Aber nicht für seine Familienangehörigen hat er sich gesorgt, sondern für seine Landsleute. Mich wundert das, dass er für seine Landsleute sich gesorgt hat. Ausgerechnet für die Landsleute, die haben ihm viel, viel Böses erwiesen. Er ging ja immer zuerst in die Synagoge. Und wie ist es ihm ergangen? Schon in Damaskus musste er, um sein Leben zu retten, im Korb über die Stadtmauer hinuntergelassen werden. In Saloniki haben sie gar die Synagoge gestürmt. Das Haus seines Gastgebers wurde von den Menschen erobert und sein freundlicher Gastgeber Jason wurde übel drangsaliert. Also ich hätte verstanden, wenn der Paulus gesagt hätte, damit muss ich mich abfinden. Die Juden haben sich gegen das Evangelium abgeschottet. Die wollen nichts davon wissen. So sagen wir ja manchmal, wenn wir immer wieder probiert haben, anderen von unserem Glauben weiter zu erzählen, wir einfach spüren, der Onkel und die Verwandten, die wollen einfach nicht wissen, dann schreiben wir sie ab und sagen, nun, die haben eben sich so entschieden, die wollen nichts mehr davon wissen. Das gibt es bei Paulus nicht. Er kann nie andere Menschen abschreiben. Und bei ihm geht das ganz tief in sein Gefühl. Er leidet mit, er kann nachts nicht mehr schlafen. Sehen Sie, das ist der einzige Schmerz, der ihn plagt. Der Schmerz um Menschen, die verloren gehen. Das ist das furchtbarste Wort, das in der Bibel steht. Es wird mir oft schwer, darüber zu reden, weil ich weiß, ich rühre jetzt bei Ihnen eine ganz große Not an. Und ich tröste Sie jetzt gar nicht, sondern ich mache Ihnen Not. Aber ich muss es Ihnen sagen, weil es auch hier wieder hervortritt, nicht nur aus den sehr ernsten Worten, die Jesus in unzähligen Gleichnissen immer wieder ausgesprochen hat, sondern wie es hier auch immer wieder kommt, Menschen gehen verloren. Und Paulus sagt, ich kann mich nicht damit abfinden, dass Menschen verloren gehen. Und der entscheidende Grund war für ihn seine Landsleute, die Juden. Denen gehört doch die ganze Heilsgeschichte. Die Propheten sind doch nur zu ihnen zuerst gekommen. Die ganze Geschichte der Väter läuft doch zu ihnen hin. Begreifen die das denn nicht? All die Worte des Alten Testaments sind für sie gesprochen. Und sie verwerfen das einfach. Sie müssen doch Christus entdecken, den Messias. Also wenn Paulus irgendwo in eine Synagoge kam, war das bei ihm ganz schnell so, dass er immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen kam. Jesus von Nazareth ist der verheißene Messias der Propheten Israels. Und in ihm sind alle Gottes Worte erfüllt und bestätigt und ihn muss man haben. Und wer Jesus von sich wegweist, der hat das Beste verloren. Deshalb wird mir es oft auch schwer, wenn ich an ehemalige Konfirmanden denke oder an Familienmitglieder oder an Freunde. Ich denke an junge Leute, die einmal bei uns im Bibelkreis saßen. Die haben doch alles gehört, dass man Gott bloß anrufen muss und dann wird man gerettet. Und dass uns in Jesus der ganze Schatz des Himmels offen steht. Und jetzt? Irgendwo haben sie sich verlaufen und alles vergessen und weggenommen. Ihnen gehört's doch. Und sie verlieren das Beste. Wir müssen einfach dies so stehen lassen. Es ist eine ganz, ganz große Not, dass Menschen das von sich weisen. Dass Menschen das große Heilsangebot Jesu von sich weisen. Und dann, wie wollen sie selig werden? Niemand kann das ohne Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil. Und es ist nicht bloß leichtsinnig, sondern im höchsten Maße böse, wenn Leute behaupten, es gäbe vielleicht doch noch eine Hintertüre, aber wenn ich sie nachfrage, können sie mir keine gewisse Antwort darauf geben, welche Hintertüre das sein sollte, durch die man am Ende doch noch selig werden kann. In der Bibel steht davon deutlich und klar kein Wort. Das Gegenteil steht da. Und es ist ein Schmerz, ein ganz großer Schmerz, um Menschen, die das von sich weisen und die sagen, ich will das nicht. Und gerade heute, wo wir in unserer Kirche so viel Tradition haben, Menschen, die vom Kindergarten an und vom Religionsunterricht über die Konfirmation bis zur kirchlichen Trauung das alles mitbekommen, aber doch nicht ergreifen. Sie haben kein Heil und keine Hoffnung. Das, was uns im Blick auf das jüdische Volk Israel bewegt, das bewegt uns genauso auf unsere eigene Gemeinde, im Blick auf unsere eigene Volksgemeinschaft, in der wir drinstehen. Jetzt sprechen wir von dem, was ihn schmerzt. Also er sorgt sich um die Landsleute, um die Juden, das ist der Schmerz des Paulus. Jetzt, was schmerzt ihn denn dabei, wie wir auch neulich durch Israel gereist sind, und in Jerusalem da das ganze Treiben gesehen haben, da hat einer, der es ganz ernst meint, ein ganz treuer Bibelleser, der Jesus nachfolgt mit ganzem Ernst und mit ganzem Eifer, einer unserer Hauskreisleute hat gesagt, ja, aber wenn ich die Juden ansehe, die dienen ja Gott noch viel eifriger als wir. Die sind ja uns haushoch überlegen. Natürlich. Gucken Sie mal die Gebetszeiten an. Wie das heute die strenggläubigen Juden machen, die zur Klagemauer eilen aus ihrem Ghetto von Mea Shearim. Wie sie sich die Schäfchenlocken wachsen lassen, nur um bis in die Kleidervorschriften hinein den Willen Gottes zu erfüllen. Wie bei uns das oft leichtsinnig gehandhabt wird, dass man das Wort Gottes nach seinem Gutdünken verändert und abschneidet oder anpasst oder umdreht, das gibt's bei denen nicht. Die bleiben treu bei dem Wort Gottes bis zum letzten Buchstaben. Was hat denn diesen eifrigen Juden zu kritisieren? Wenn es nach dem Eifer ginge, würden die alle selig werden, aber es geht nicht um den Eifer. Wenn man sich damit den Himmel erkaufen könnte, wären die alle weit vor uns selig. Aber nach der Heilsordnung Gottes wird man nicht durch den Eifer gerecht. Sie eifern um Gott, jedoch ohne Einsicht, im Unverstand. Und was steht da? Sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Genau das Gleiche, was wir immer wieder wollen. Wir wollen vor Gott unseren eigenen gerechten Stand machen. Wir können das selbst, unsere eigene Moral so leben, wie Gott sie will. Und wir sind doch so gute Leute mit unserem guten Herzen. In unserer Zeit heute wird das gar nicht mehr gesehen, wie böse des Menschen Herz ist. Es hat ja eine merkwürdige Verschiebung gegeben. In unserem ganzen Volksdenken, wissen Sie, Vergehen gegen die Umwelt oder Luftverpestung, das sind Dinge, die werden heute bei uns polizeilich geahndet, da werden Posten mit Fotos aufgestellt und so. Aber die anderen Sünden, wo wir untreu sind, wo wir die Liebe verletzen, die werden ganz gleichgültig gehandhabt, wo wir unwahrhaftig sind. Das gilt heute in unserem Volk gar nicht mehr viel. Das Empfinden vor Gott verloren gegangen. Man muss wieder in das Licht Gottes treten, um zu merken, wie viel wir schuldig bleiben von dem, was Gott eigentlich in uns hineingesetzt hat. Heute ist das ja unter allen Menschen so selbstverständlich, dass man sagt, der Mensch ist gut, der Mensch ist gut. Ich musste neulich dran denken, als ich da beim Aldi oder beim Tengelmann sah, wie die da ihre Einkaufswagen haben. Und da muss man ja heute, damit der Einkaufswagen wieder zurückgestellt wird, so wie beim Kofferkuli am Bahnhof, das Problem ist erst gelöst, wenn man einen Mark Pfand reinwirft. Und warum stellt jeder seinen Koffer hin? Nicht, weil er so gut ist, oder seinen Kofferkuli wieder hin. Warum stellt jeder seinen Einkaufswagen wieder an den Platz hin? Nicht, weil er gut ist, sondern weil er seinen Mark Pfand wieder haben will. Das funktioniert. Sei es beim Herrn Doktor und beim Herrn Professor und bei der Frau Geheimrat, bei jedem funktioniert das. Das ist unsere Moral. Wir reden so viel von unserer Moral. Unsere Moral ist nur einsichtig zu machen, wenn sie es für uns lohnt, wenn sie es für uns auszahlt. Und dass wir unser Wesen sehen, mit dem, was wir schuldig geblieben sind, wo wir andere verletzt haben, wo wir an anderen Böses getan haben. Man kann so lange sich belügen und sagen, ich bin recht. Ich tue das Gute und ich brauche Gott nicht und ich werde mit meinem Leben selber fertig. Und das nimmt Paulus den Juden übel, die das viel strenger machen als wir alle, die so genau das einhalten. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin oft so traurig wie in unseren Kreisen, auch in diesen Tagen, in so vielen ethischen Fragen eine ganz dicke Grauzone entstanden ist, wo so viel Böses geschehen kann, wo so viel Unheimliches geschieht. Diesem jüdischen Volk war das zugesprochen, die großen Verheißungen. Ihr seid doch das, denen die Gnade gilt. Bei Gott kann man sich nicht selber gerecht machen. Es gibt gar keinen, der je vor Gott sündlos gewesen wäre, als der eine Jesus Christus, der sein Leben für uns geopfert hat. Und wenn Menschen vor Gott gerecht werden wollen, dann können sie es nur tun durch die Gnade. Und das ganze Alte Testament hat auch mit seinen prophetischen Verheißungen das gesagt, es können Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Wie willst du ohne die Gnade Gottes gerecht werden? Und wie wollen sie ihr Leben lösen, ohne dass sie von Gott täglich und stündlich diese Gnade brauchen? Und wer ohne die Gnade Gottes, die in Jesus sichtbar geworden ist, im Opfertod Jesu, behauptet, er könne sein Leben selber machen und er könne ein guter Mensch sein, der lügt sich nicht bloß was in die Tasche, sondern der betrügt sich sträflich zu seinem eigenen Verderben. Das geht nicht. Und alle Bibelworte sind so groß. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Wenn Gott nicht das Wunder vollbringt, dass er unser Herz wandelt und uns einen neuen Geist gibt, ist es aus und können wir nicht das Gute tun. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die desselben vergessen, so will ich doch deine vergessen. Israel, wie kannst du das vergessen? Ich habe dort auf unserer Reise dem Hauskreisleiter aus unserer Gemeinde sagen müssen, es ist wirklich so ungeheurer Eifer. Und doch ist erschütternd. Der Eifer an der falschen Stelle. Nicht das Beten bei den Steinen der Klagemauer ist es, sondern das Ergreifen der Gnade Gottes in Jesus. Sehen Sie, das ist gar kein Werk und gar kein Verdienst. Darum ist es so, dass natürlich Judenmission geboten ist und auch Deutsche, auch nach der furchtbaren Schuld des deutschen Volkes, müssen Juden das bezeugen. Gerade wir mit unserer Schuld müssen sagen, bei Gott zählt nur die ganz große Gnade, die alle Schuld auslöscht und vergibt. Das ist das Geheimnis. So war es doch schon bei Abraham. Wo war denn der Eifer Abrahams? Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Dieser einfache Glaube, der Jesus vertraut, dieser kindliche, einfache Glaube, der macht selig, der rettet und den brauchen Sie, der sich an Jesus hinklammert und sagt, deine Gnade will ich haben und sonst nichts. Jetzt möchte ich zum Schluss noch über das reden, was den Paulus bei seinem Schmerz so bewegt hat. Wenn Sie doch gerettet werden, das steht da im Kapitel 10, Vers 1, ich flehe auch zu Gott für Sie, dass Sie gerettet werden. Nicht, dass Sie meinen, das sei ein Fimmel von mir, Das steht im apostolischen Zeugnis, das die Grundlage aller christlichen Kirche ist. Es geht um Rettung. Was ist denn das Rettung? Da können Sie heute so Reportagen sehen, im Fernsehen von Rettung. Wie da einer in letzter Minute aus der Todesnot gerettet wird. Irgendwo ein Ertrinkender, dem man einen Rettungsring zuwirft und im letzten Moment hat man ihn rausgeholt. Oder die Feuerwehr holt einen aus einem brennenden Haus heraus. Solch ein Abenteuer ist es jedes Mal, wenn ein Mensch an Jesus Christus glauben will, gläubig wird. Bei uns allen war es ja so. Bis zum Schluss haben wir versucht, unsere eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Wir sagten, so schlimm ist doch nicht. Wir sind doch nicht alle Sünder und das ist doch auch bloß ein bisschen übertrieben und ob man das immer so betonen muss. Vielleicht haben wir es erst in einer ganz großen Not gemerkt, wo uns wirklich die Schuld so schwer wurde, dass wir sagen, das kann ich nie mehr abdecken. Das ist viel zu unheimlich. Da komme ich nie mehr raus. Und wie soll ich da vor Gott bestehen? Vielleicht ist uns einmal der Schrecken in die Glieder gefahren, weil ein Freund von uns gestorben ist, ohne mit Gott Frieden zu finden. Oder wir stehen irgendwo auf dem Friedhof bei einer Beerdigung und sagen, wie werde ich einmal sterben? Ob ich gerettet werde, ob mich Jesus herausreißt, dass ich im Gericht Vergebung finde, dass alle meine Schuld hinweggetan ist, ja, kann man das überhaupt wissen, sagen viele Kirchenchristen. Das weiß man doch nicht so. Das muss man wissen. Das müssen Sie heute ganz festmachen, dass Sie sagen, ich bin gerettet worden, weil die Gnade Jesu mir gilt. Für mich hat er sein Leben gelassen. Mich hat er angenommen. Er ist mein Herr und Heiland. Und nun sagt Paulus, ich flehe zum Herrn. Das ist das Wichtigste, was Sie für Ihre Angehörigen tun können. Beten. Dieses Wunder kann nur der Herr selber tun. Er hat den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Herr, lass sie doch nicht untergehen. Lass sie doch nicht dahingerissen werden im Todesstrom. Meine lieben Eltern, meine Freunde und Verwandten, dass wir beten für unser Volk und für unser Land. Herr, erbarm dich doch noch einmal um sie und für sie. Wie wollen Sie es halten in Ihrem Leben? Wie wollen Sie es machen? Wie wollen Sie Ihr Leben in Ordnung bringen? Es ist doch so ein großes Angebot, dass wir dieses Evangelium der Güte Gottes in Jesus haben. Und wir dürfen es allen Menschen weiter sagen. Wir wären fiese Schufte, wenn wir drauf sitzen blieben und sagen, Hauptsache, ich habe was davon und dann gehe ich nach Hause, sondern wie können das die Menschen in der Welt hören? Wie hat der Johann Jakob Moser vorher gedichtet? Wenn es nur meine Anverwandten und meine Freunde und Nachbarn alle erfahren würden. Und so, dass sie es ergreifen und selig werden. Auch Israel. Amen. Jetzt singen wir das Lied 216. Das Missionslied, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Ein solcher Missionszeuge der ersten Generation war Paulus, der Apostel. 216, wir singen die Verse 1 und 2 und dann 5 und 6, die zwei Verse, die mit Israel sich beschäftigen. 1 und 2 und 5 und 6 von 216. Wir wollen beten. Herr, du kennst unseren Schmerzen, der uns auch heute so getroffen hat. Wenn wir an liebe Freunde und Verwandte denken, an Menschen, mit denen wir oft unter dem gleichen Dach leben. Und doch, die doch deine Gnade von sich stoßen. Uns ist das schwer, weil keiner auf seine eigene Gerechtigkeit, auf sein eigenes Gutsein hin vor dir bestehen kann und in deinem ewigen Gericht am jüngsten Tag sind wir alle nicht nur tausendfach, sondern millionenfach vieler Schuld überführt und haben so viel versäumt von dem, was du in unser Leben gelegt hast. Da danken wir dir, dass allein die Gnade bei dir zählt. Und dass du auch jetzt uns deine Gnade schenkst, dass wir von hier als Befreite, Beschenkte und Begnadigte weggehen dürfen. Nicht als ob wir mit Gewalt und mit Eifer erst etwas vorspielen müssten, sondern als solche, die heilig geworden sind, die gerecht geworden sind, die in den Stand gesetzt sind, deine Kinder, dein Eigentum zu sein. Herr, hilf doch, dass wir das auch zeichenhaft mit unserem Leben bezeugen können, aus Dankbarkeit. Wie gütig du das warst, dass wir auch anderen gegenüber barmherzig sind. Wir bitten dich für unsere Stadt, für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen bei der Arbeit, unter denen wir wohnen, dass wir ihnen deine Sanftmut und Güte bezeugen können, dass sie sich nicht an uns stoßen, dass wir deinen Namen nicht stinkend machen vor ihnen. Verzeih uns, Herr, wo wir oft so schlechtes Zeugnis von dir sind und oft so lieblos und so überheblich und so selbstgerecht dich bezeugen. Erbarme du dich unseres Volkes, aber auch der Völker der Welt, auch derer, die jetzt durch große Not im Bürgerkrieg, in Hunger und Elend gehen, in Flüchtlingsbewegungen. Wir bitten dich aber auch um dein Volk Israel. Nimm du die Binden von ihren Augen, dass sie dein Wort erkennen und dich, den Messias, den verheißenen Christus, sehen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir noch den letzten Vers vom Lied 216, den 9. Vers. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Ich darf die Frau Wendling bitten, die war Mitarbeiterin im Kindergarten und will sich verabschieden, dass sie uns doch noch sagt, wo sie hingeht. Wir sind ihr sehr dankbar für ihren treuen Dienst, den sie getan hat als Gruppenleiterin im Kindergarten. Das war wunderbar, dass wir sie gefunden haben und dass sie uns, wie lange war es jetzt?
3 Jahre.
3 Jahre gedient haben in großer Treue dort an den Kindern. Und auch so eine gute Arbeit aus einem betenden Herzen herausgetan hat. Wo geht's jetzt bei Ihnen weiter?
Ja, also ich möchte mich auch erstmal bedanken, dass ich hier sein durfte.
Nein, Sie müssen jetzt noch weiter reinsprechen. Ja. Die sagen immer, man verstehe mich nicht und ich brülle schon wie ein Löwe.
Okay, ich werde mich bemühen, laut zu reden. Ja, also ich war ganz gern hier in Stuttgart. Es ist wirklich mein Zuhause geworden. Und es fällt mir auch ganz schwer wegzugehen. Ich werde jetzt nach Holland gehen, in die Nähe von Amsterdam, in ein kleines Dorf. Dort gibt's
eine. Man versteht nichts, signalisiert mir meine Frau und die aha, weiß es, ja.
Okay.
Also, nach Holland,
ja,
so etwa, ja.
Auf eine englischsprachige Missionsschule, ja, um dort eine Ausbildung zu machen.
Wunderschön. Jetzt sehe ich gerade, dass da unsere ganze Mitarbeiterschaft fast da ist. Kommt doch mal geschwind vor, Frau Sülzle ist auch da. Kommt doch geschwind mal raus. Ne, Frau Müller, ist Frau Sülzle nicht da? Dann stehen Sie doch da. Und Frau Schröder ist da. Super, dass man euch doch mal sieht. Frau Sülzle, ist sie da? Ist sie? Frau Elze, komm doch, Frau Elze, ja? Frau Elze, komm doch geschwind. Also, na, dann lass Sie, wir wollen niemanden. Nein, wenn Sie sterben, hat es keinen Wert. Kommt, habt den Mut. Wunderbar. So. Frau Schröder, sagen Sie noch ein Wort, Sie haben heute neu begonnen. Wo kommen Sie her? Sie sind doch unerschrocken hier.
Naja. Ja, also ich habe jetzt seit 1. August hier angefangen als Anerkennungspraktikantin hier im Kindergarten und also kann eigentlich echt auch schon nach der ersten Woche jetzt sagen, dass ich mich ganz arg wohlfühle. Ich komme ursprünglich aus, ja, bei Laufen am Neckar, dort Heilbronn, so die Richtung. Und ja, denke, dass ich mich auch schnell hier einleben werde.
Ihr Vater ist Missionar und heiratet am 1. Oktober Frau Weber. Da wissen Sie alles. So, jetzt. Wer macht weiter noch, dass man Sie mit dem Namen, Frau Müller, wie lange sind Sie jetzt schon hier, dass man nochmal Sie sieht?
Also ich bin 2,5 Jahre jetzt hier im November.
Und Frau Elsässer?
Ja, ich bin fast 2 Jahre hier, also gut 1,5 Jahre und habe jetzt Annettes Stelle als Gruppenleiterin übernommen.
Ist doch schön, wenn so eine Gemeinde auch in euren Dienst denkt. Und jetzt fehlt bloß noch die Frau Sülze, die hat neu begonnen aus Rosenfeld. Die war 4 Jahre in Ramallah in der Westbank in einem arabischen Waisenhaus. Hochinteressant, aber sie ist heute nicht. Wir haben es ja gar nicht angekündigt gehabt. Das war so rein spontan. Danke euch, dass ihr den Mut gehabt habt. Am nächsten Sonntag beginnen wir mit dem zweiten Gottesdienst. Ich habe nicht gewusst, dass die Schüler so lange Ferien haben. Das ist ein Fehler in meinem Kopf passiert. Deshalb haben wir nächsten Sonntag schon wieder einen zweiten Gottesdienst. Aber so steht es im Notizenzettel und dann wird es eisern eingehalten. Dann haben wir wieder mehr Luft hier drin. Und das will ich nur noch mal darauf hinweisen. Auch wenn die Schulferien noch laufen, so gibt es Unregelmäßigkeiten, die nicht typisch sind. Aber es bleibt dabei. Dann ist die Bibelstunde am Dienstag um 19 Uhr. Vorhin wurde ein Notizenzettel ausgeteilt. Die später gekommen sind, sollen den unbedingt noch nehmen. Da stehen wichtige Sachen drauf, die wir hier jetzt nicht sagen. Neu ist da der Berichtsband von der Ludwig-Hofacker-Konferenz mit 23 Bibelansprachen dieses Tages in Fronleichnam. Da liegt da drüben, statt 12 Mark an der Konferenz kostet jetzt 10 Mark ohne Porto der Zusendung, kann man drüben am Büchertisch mitnehmen. Heute denken wir mit unseren Opfergaben an die Indianerarbeit. Mir ist das letzte Mal deutlich geworden, wie ich in Venezuela und Kolumbien gemerkt habe, welch eine große Ernte gegenwärtig unter den Indianern in der Mission eingebracht wird. Bei den Quechuas war noch bis zum Jahr 1970 kein Erfolg sichtbar auf jahrzehntelange Bemühungen. Viele Missionare wollten aufgeben. Heute zählen die gläubigen Quechuas, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist unser Wilhelm Dörr da, der hat neulich die Zahl gesagt. Wilhelm, wie viel sind es? Einige hunderttausend seit 1970. Wenn Sie das erleben in Peru und überall, was die eigene Dienste haben, wie die selber sich wieder einsetzen für die Mission und ihren Völkern, bei uns wird das so gesagt, ja, die haben doch ihre eigenen Wege zu Gott. Nein, die Leute sagen, wir waren gebunden in die okkulten, finsteren Dinge, da sind gräuliche Praktiken passiert. Niemand hat uns die Güte und Barmherzigkeit Gottes gesagt. Und wir sind so dankbar, dass wir auch über die Annette Steiner mit dem Dienst der deutschen Indianerpioniermission verbunden sind und wollen heute unser Opfer für diese Arbeit in Brasilien und in Paraguay geben. bestattet wurde in der vergangenen Woche. Ernst Wieland, 83 Jahre, Zahnarzt in der Bobserwaldstraße 38b. Karl Sprecher, Steuerberater, 75 Jahre, am Dobelbach 15. Und wir hörten das Wort. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn sie von hier weggehen, dann soll das für sie fest sein, dass sie sagen, ich hab's ergriffen. Über meinem Leben steht die Gnade Jesu. Ich bin geborgen in Zeit und Ewigkeit und ich will es möglichst vielen Menschen weitergeben und weitersagen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.